Dieses Bild verschwindet nachher. Ich bin froh, dass wir jetzt auch so kleine Nachfolgetechniker haben, die sich da so reinfummeln, und habt Erbarmen einfach, wenn es nochmal zu laut ist oder zu leise. Es muss sich alles immer regeln und es ist immer anders, wenn der Raum voll ist, und wir kommen schon in die gute Mitte. Ja, Herr, ich möchte dir danken, Herr, dass du jetzt da bist und dass du auch jetzt unter dieser Verkündigung bist, Herr, und dass du in unser Herzen sprechen möchtest und dass du auch jeden persönlich abholen möchtest, Herr, wo er steht, wo er sich bewegt, wo er wirklich zu Hause ist und wo er sich einfach befindet, Herr. Ich bitte dich jetzt, Geist Gottes, sprich in unser Leben. Amen. Ist das so okay? Könnt ihr mich verstehen gut? Ist es zu laut? Oder okay? Gut, super. Wenn so etwas nicht so läuft, wie wir es wollen, ja, irgendwas läuft so schief, man sagt das auch so, die schiefe Laufbahn, jemand ist auf die schiefe Laufbahn gekommen, aber auch so in deinem Leben, irgendwas klappt nicht. So auch in deinen Gedanken, da sind mehr Tiefs als Hochs. Wir fragen uns oft irgendwie, woran liegt's? Wer war's? Wer hat Schuld? Bin ich vielleicht selber sogar schuld? Man macht sich selber Gedanken, Mensch, wie bin ich eigentlich drauf? Wieso bin ich jetzt im Keller? Gestern war ich noch so oben auf und heute geht's mir so, ja, im Tiefleben. Und viele haben so ein falsches Verständnis, wenn ihnen irgendwas widerfährt, wenn irgendwas schief läuft in ihrem Leben, und sagen, ja, ich bin selber schuld. Ich habe Schuld und das ist jetzt so die Strafe Gottes in meinem Leben. Ich muss das jetzt halt irgendwie ausbaden. Na klar, sagt das Wort Gottes, dass es Schuld gibt. Dafür ist Jesus gekommen, ja? Und wenn wir an dieses Kreuz schauen, dann sehen wir den Messias, den sie gekreuzigt haben, für unsere Sünden, für unsere Schuld. Und Paulus bringt es auch in einen Vers so zum Ausdruck, er sagt, jeder ist sündig, jeder ist schuldig und braucht die Gnade, braucht die Vergebung Gottes. Aber es geht so jetzt im Leben, ja? Wenn wir das so angenommen haben, es geht so im Leben, wie verläuft unser Leben? Wie verlaufen unsere Gedanken, wenn Herausforderungen kommen, wenn Umstände kommen, wenn Menschen in unser Leben kommen, die uns schwerfallen? Ich sag dir mal eins, das ist so die Botschaft eins heute Morgen. Jeder Mensch hat Umstände, jeder Mensch hat Herausforderungen. Du bist kein Einzelfall. Und ich rede das auch jetzt, weil ich selber in Herausforderungen und Umständen stehe und du kein Sonderfall bist. Jeder Mensch steht in Herausforderungen, in Umständen, nenne es Versuchung, nenne es Anfechtung, jeder Mensch. Und wenn wir die Bibel anschauen, hat jeder Mensch, der dort wirklich verewigt ist, ja, würden ja noch viele mehr, irgendwo steht es im Johannesevangelium, ne, es wurde gar nicht alles aufgeschrieben, was getan wurde von Jesus. Aber das reicht, um wirklich den Weg mit dem Herrn zu gehen. Ja, das reicht, was wir haben. Aber wir lesen, wenn wir vorne anfangen, von Mose oder lass es noch früher sein, Adam, Eva, überall waren Versuchungen, ja, auch schon da waren Versuchungen, Anfechtungen, Herausforderungen. Mose, ja, oder Adam, Eva, Kain und Abel. Dann zieht es sich durch die ganze Schrift durch. Mose, das auserwählte Volk Israel. Ja, dann standen sie vor dem Roten Meer oder sie mussten, ja, und nichts ging weiter. Oder später dann, als sie lange gewandert waren, die Einnahme des neuen Landes, des verheißenen Landes. Das waren Herausforderungen, da standen Riesen. David wurde verfolgt. Ich gehe nur mal ganz kurz so ein paar Persönlichkeiten durch. David wurde verfolgt und gejagt, bevor er wirklich so in den Dienst Gottes kam. Er stand in großen Anfechtungen und Versuchungen. Hiob, ja, wir lesen, dass er in kurzer Zeit alles verloren hatte, in Stunden, sein ganzes Vieh, seine Kinder, ja, es waren Unglücke in seinem Leben. Krankheiten kamen. Wenn wir dann die Jünger sehen, in was für Herausforderungen standen die denn, ne? Sie hatten Angst, sie versteckten sich. Und auch später die Apostel, alle hatten Versuchungen, Anfechtungen, Herausforderungen, Umstände, die ihnen das Leben schwer machten. Und trotzdem stehen sie hier Und wenn wir selbst die Helden, die der Hebräerbrief in 11, Kapitel 11 aufzählt, sind sie zu den Helden, zu den Glaubenshelden gekürt dort, verewigt im Wort Gottes. Und trotzdem hatten sie Herausforderungen. Da ging nicht alles easy going, sondern sie standen in Anfechtungen und trotzdem werden sie dort aufgezählt. Also es ist ganz normal, es ist nichts Sonderliches, vor allen Dingen, wenn wir mit Gott gehen und sagen, Herr, du bist der Herr meines Lebens. Herausforderungen, Anfechtungen, Umstände gehören dazu. Aber heute Morgen möchte ich so auf diese Frage eingehen, wozu überhaupt? Ja, wieso kann Gott uns denn nicht irgendwie so eine Käseglocke aufsetzen und sagen, du bist jetzt mein geliebtes Kind und da kommt so ein unsichtbarer Schutzgürtel, wie das in manchen Actionfilmen so der Fall ist, ne? Warum kann er uns denn nicht so isolieren und dann alles Böse, alle Herausforderungen, alle komischen Menschen, alle komischen Arbeitskollegen, alle Krankheit, alle blöden Rechnungen, die prallen so ab und ja, da fließt immer nur Gutes rein und kommt nicht so richtig an uns ran. Nein, so ist es nicht. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, wozu sind wir denn überhaupt so herausgefordert? Wozu haben wir Versuchungen? Wozu müssen wir das alles erleiden? Und mir persönlich hat da wirklich so eine Klärung, kam wirklich eine Klärung in mein Leben. Und so eine Freiheit von Verdammnis. Bin wirklich vielleicht auch so stecken mal geblieben, ja? Gesagt, so, das ist Gott. Das ist Gott, der straft und diese Umstände. Und es hat mich irgendwie so verdammt. Persönlich bin da wirklich in eine Freiheit gekommen, dass mich so Herausforderungen nicht mehr so umhauen, ja? Ich sag nicht, dass ich da schon ganz durch bin und das wird es auch nicht, aber ich bin, sag ich mal, stärker geworden in Herausforderungen, weil Gott mir irgendwie mein Gottesbild verändert hat. Wirklich, es geht erstmal darum, wie ist mein Gottesbild, ne? Ist mein Gottesbild, dass der Gott da ist, der straft und der aufpasst und ich muss aufpassen bei jedem Schritt, dapp ich daneben, dann kommt gleich die große Keule von oben, ja? Es kommt natürlich auch, wie sind wir geprägt, was wurde gepflanzt in unserem Garten, ja? Aber Gott hat einen Plan mit deinem und mit meinem Leben. Und dieser Plan, zu dem können wir wirklich im Guten Ja sagen, weil Gott hat echt gute Gedanken und gute Pläne. Und alle Herausforderungen, auch jetzt, ja, vielleicht rollt jetzt gerade so ein Flipchart, so eine Leinwand vor dir runter und da stehen so ein paar Herausforderungen. Heute Morgen möchte ich, dass du die anguckst, dass du sie nicht verdrängst und dass du siehst, wie Gott in dem Ganzen steht, dazu steht. Sie sollen dich nämlich zu ihm bringen. Wir sind schon ganz im Thema, was für ein Bild haben wir von Gott? Wenn es so richtig und schlecht geht, wenn es schief läuft, wenn die Rechnungen so ja, in den Briefkasten flattern, sagen wir dann immer noch, Gott ist gut und ich bete ihn an? Oder wie geht's uns manchmal dann? Wenn Menschen uns das Leben erschweren und uns ärgern. Und die Frage ist, wozu muss ich das erleiden? Das ist so eine elementare Frage, die auch jeder, viele Nichtchristen wirklich stellen und sagen, wieso lässt Gott das zu? Ja, diese Frage ist nicht von uns jetzt hier irgendwie so mal gestellt, irgendwas, sondern das ist wirklich eine elementare Frage. Wieso lässt Gott es zu? Und vielleicht hast du dir auch schon die Frage gestellt, wieso lässt Gott es in meinem Leben zu? Ich möchte das Wort Gottes aufschlagen in 1. Petrus. 1. Petrus 1, Abvers 6, gibt uns eine Antwort auf diese Frage. Und dort steht, ich habe es mal in einer anderen Übersetzung, ein bisschen moderner, freut euch deshalb von Herzen, vor euch liegt eine große Freude. Auch wenn ihr für eine Weile viel erdulden müsst. Und jetzt kommt eigentlich die Antwort schon auf die Frage, wieso lässt Gott das zu? Dies dient nur dazu, euren Glauben zu prüfen, damit sich zeigt, ob er wirklich stark und rein ist. Er wird erprobt, so wie Gold im Feuer geprüft und geläutert wird. Und euer Glaube ist Gott sehr viel kostbarer als bloßes Gold. Wenn euer Glaube also stark bleibt, nachdem er durch große Schwierigkeiten geprüft wurde, wird er euch viel Lob und Herrlichkeit und Ehre einbringen an dem Tag, an dem Jesus Christus der ganzen Welt offenbar werden wird. Euer Glaube zu prüfen. Und das ist wirklich so, ja, nimm dir mal eine Flasche, eine dunkle, gibt es ja noch so dieses dunkle Glas, wo du nicht genau weißt, was drin ist. Und ja, ich habe das mal gehabt bei einer Cola-Flasche, die war geschüttelt. Und dann bei Erschütterung, dann machst du auf und es kommt alles raus. Ne? Und so ist es auch in unserem Leben. Wir werden geschüttelt in herausfordernden Umständen, in Anfechtung. Und dann zeigt sich wirklich, was in unserem Leben ist. Und das sagt das Wort Gottes. Das ist nicht hier eine These von mir, sondern es sagt wirklich das Wort Gottes. Du wirst erschüttert, freut euch sogar, wenn ihr in mancherlei Versuchung geratet. Denn ihr sollt im Glauben geprüft werden. Ihr sollt rein werden. Und hier, der Petrus nimmt dieses Bild, dieses Gleichnis mit Gold, was gereinigt wird durch Prozesse. Das ist nicht sofort rein. Da gibt es so ein paar Klumpen, die werden da im Urgestein gefunden und dann werden die erstmal ausgekocht. Und dann ist da noch Schlacke mit. Und dann wird es nochmal ausgekocht. Und wisst ihr was? 24 Karat ist das Reinste. Dann ist Gold wirklich absolut rein. Und wenn wir jetzt hier so einen Ring tragen, ich glaube 85er Gold, entsprechend 14 Karat. Also hier sind noch 10 Sachen Unreines drin, ja? Vielleicht hast du ein Kettchen mit 333er Gold, das hat nur 8 Karat. Natürlich ist das schön und es blitzt und es sieht auch toll aus. Aber versteht ihr? So gibt es verschiedene Reinheitsgrade, einen Reinheitswert, der in Karat gemessen wird. Und so soll unser Leben sein. Wir sollen durch Anfechtung, durch Herausforderung wirklich geläutert werden, gekocht werden, rein werden. Das sagt das Wort Gottes. Also das Ergebnis von Herausforderungen soll Gold sein. Das Ergebnis von Anfechtung, Reinheit und Glanz. Das soll unterm Strich dabei rauskommen. Natürlich ist es nicht angenehm. Und deswegen ermutigt uns auch das Wort Gottes. Freut euch, ja? Der Petrus, was hat der erlitten, ja? Ihr müsst euch mal sein Leben anschauen. Der hat gedacht, er kommt jetzt so mit in Israel. Ich habe das jetzt neulich so gelesen. Die Jünger, die haben wirklich geglaubt, Jesus baut seinen Thron da in Jerusalem auf und er regiert und sie werden alle als Minister berufen. Der Judas, der dachte, er wird Finanzminister über die ganze Gegend, vielleicht sogar bis nach Rom rein. Dass sie etwas darstellen, die kleinen, einfachen Leute. Und Jesus hat einen ganz anderen Plan. Er hat einen ganz anderen Plan. Er wusste von Anfang an, mein Weg ist am Kreuz. Mein Weg ist der Tod, damit ihr ins Leben kommt. Und deswegen waren die Jünger auch so enttäuscht. Wir fragen uns manchmal so, wie können die denn ihn verraten? Wie können sie denn sich einschließen, weglaufen? Die waren enttäuscht. Die waren absolut entmutigt. Das war ihre Herausforderung, den, auf den sie alles gesetzt hatte, wo sie schon ihre politische Karrierelaufbahn gesehen haben. Das brach alles zusammen, weil Jesus einen ganz anderen Plan hatte, einen ganz anderen Wert, weil er einen ewigen Plan hatte. Deswegen hatten die Jünger diese Herausforderung. Und dieser Petrus schreibt das und sagt, hey, ich habe echt Herausforderungen erlebt vom ersten Stunde an mit Jesus, weil ich habe gedacht, ich werde da irgendwo Fischerei- und Landwirtschaftsminister, ja? Und ich regiere dann über alle Seen und alle Meere. Gar nicht der Fall. Er hat Herausforderungen erlebt. Und jetzt schreibt er, hey, achtet es für lauter Freude, freut und jubelt, dass du in mancherlei Versuchung bist. Weil das dient dir, damit dein Glauben geläutert wird. Damit du erschüttert wirst, damit du siehst, was in dir ist. Und das Zweite ist also, dass so unser Glaube wirklich geprüft wird, dass wir immer wieder zurückkehren und sagen, Gott, ich weiß es jetzt auch nicht. Und du siehst, Herr, ich bin jetzt hier echt am Boden und meine Gemütsempfindungen sind auch nicht gerade toll. Und der hat mich jetzt so beleidigt, ich bin echt sauer. Das ist das, wenn wir geschüttelt werden, ja? Dann kommt das so raus. Und Jesus sagt auch mal, das, was im Herzen ist, das ist wichtig. Nicht, wie die Flasche außen aussieht, sondern das, wenn es geschüttelt wird, was dann rauskommt. Ja? Und da soll Liebe rauskommen, egal, was die Umstände sagen. Das ist so 24 Karat nachher, ne? Oder vielleicht wie auch immer, wie Gott das seine Karateinteilung in deinem Leben hat. Das Zweite ist, was Herausforderungen machen, sie erziehen uns. Ich glaube, das hat vorhin jemand schon gesagt. Wir sollen wachsen, ne? Sie erziehen uns. Im normalen Leben gibt es diese Wachstumsphasen, ne? Wir kommen nicht als Erwachsene auf die Welt. Das kleine Baby, es wächst erstmal ran. Dann kommt es auf die Welt. Dann wird es ein Kind, ein Jüngling, Teenie, erwachsen und dann nachher Oma, Opa, Greis. Das ist ganz normal, ne? Und jede Wachstumsphase ist, glaube ich, gut. Also nicht glaube, sondern es ist gut. Ich will kein Teenager mehr sein. Ich bin froh, dass ich jetzt in dem Wachstumsstadium bin, in dem ich mich befinde. Amen? Okay. Und in diesen Wachstumsphasen, ja, gerade im Kindesalter, wir werden erzogen. Und jemand, der keine Erziehung genießt, irgendjemand in der Bibel sagt sogar, das ist ja ein Bastard. Das ist wie ein Missbrauch, wenn Kinder nicht erzogen werden. Das ist wirklich etwas ganz Schlechtes. Vielleicht kennt ihr sogar die Situation am Aldi im Supermarkt, ja? Steht so eine ganze Schlange, ist ja meistens eine Schlange, mittlerweile geht es ja schon ziemlich schneller, weil dann immer gleich die nächste Lampe leuchtet und der Gong und es ertönt eine nette Stimme, die eröffnet für sie in wenigen Sekunden. Aber dort war mal das Ereignis im Supermarkt an der Kasse und da stand jetzt diese Frau mit ihrem Sohn und der Sohn am Einkaufswagen immer dem Herrn vor ihr in die Hacken gefahren, immer wieder. Und der Mann, der tat sich schon richtig weh und sagt, er dreht sich um und sagt zu der Frau, hey, können Sie mal Ihrem Kind sagen, er soll aufhören? Und die Frau stellt sich einfach und sagt, nein, nein, ich sag nichts, mein Kind wird anti-autoritär erzogen. Ne? Bloß nicht reinreden, er darf machen, was er will. Und die Leute in der Schlange, die haben das natürlich mitbekommen. Der Nächste hinter dreht sich um, greift aufs Laufband, nimmt den schönen Waldhonig und kippt ihn der Frau über den Kopf, sie dreht sich um und will ihm fast eine Scheu und sagt, was machen Sie, sind Sie verrückt? Er stellt sich hin, ich bin anti-autoritär erzogen. Versteht ihr? Und alle jubeln hinten in der Schlange und der eine schreit noch, ich bezahle den Honig, genau, geschiehe ihr Recht. Hol dir ein neues Glas. Versteht ihr? Es ist absolut unnormal, wenn jemand nicht erzogen wird. Es wird als Bastard, als Missbrauch bezeichnet. Und so ist es. Wenn Gott uns nicht erziehen würde, wären wir wirklich Bastarde. Wir wären missbraucht, wenn Gott nicht in unser Leben kommt und uns erzieht. Wir brauchen das. Und er ist ein guter Vater. Und das ist auch so eine heikle Sache, wenn ich sage, Gott ist ein guter Vater. Das hat jetzt ganz viel auch psychologisch mit uns zu tun. Wie haben wir Kindheit erlebt? Wie haben wir unseren Vater erlebt? Das können viele gar nicht so von Herzen sagen. Gott ist ein guter Vater. Aber selbst wenn du keinen Vater hattest, ich hatte auch keinen Vater, zumindest bis zum 10. Lebensjahr, ja. Ich habe diese wichtigen Jahre, die habe ich wohl einen Vater erlebt, wobei ich mich jetzt nicht so sehr viel daran erinnern kann. Aber Gott ist ein guter Vater. Und er möchte das heilen, was da in deinem Leben noch verrückt ist. Sag ich mal, verrückt von dem wirklich, wie Gott ist. Wie Vaterschaft wirklich aussieht. Er möchte uns wirklich da an unseren wunden Punkt helfen. Deswegen, man sagt das oft so lapidar, so Gott ist ein guter Vater und es krampft in einem so zusammen und sagt, ich habe den Vater aber gar nicht so als gut erlebt. Aber da möchte Gott sich dir offenbaren und er ist ein guter Vater, er möchte dich gut erziehen. Und deswegen lässt er auch einiges zu in deinem Leben. Damit du nicht abhebst, damit du nicht stolz wirst, damit du nicht sagst, ich habe alles im Griff. Er möchte dich erziehen, er möchte dir eine Grenze geben. Ja? Es gibt so ein Buch, das heißt, gib Kindern Grenzen, sie schreien nach Grenzen. Sie schreien danach. Wenn du Kindern keine Grenzen gibst, die machen mit dir, was sie wollen. Sie fahren dem Nächsten in den Hacken und fragen, ob alles okay, Mama. Ja? Kinder brauchen Grenzen. Und Gott möchte uns auch Grenzen geben. Also Herausforderungen sollen uns erziehen. Die große Frage ist doch jetzt, wie bestehen wir in Anfechtung? Wie bestehen wir da drin? Wie machen wir das Beste draus? Oder wie kommen wir jetzt in dieses Wachstum? Wie kommen wir jetzt in diese Erziehung hinein, wenn Gott die schon für uns will? Lass uns dieser Frage noch kurz nachgehen. Wie gehen wir mit Herausforderungen um? Und ein tolles Beispiel, ich habe vorhin ja schon so ein paar genannt, ein richtig tolles Beispiel ist der Daniel. Okay, nicht der Daniel, aber der Daniel auch. Ja? Aber der Daniel, den habe ich jetzt mir mal ein bisschen angeguckt und da möchte ich noch ganz kurz sehen, was ihn so auszeichnet in seinen Herausforderungen, die er bestanden musste. Der Prophet Daniel. Er hatte nämlich echt große Herausforderungen. Es war nämlich die Situation, dass der König Nebukadnezar einen Traum hatte und keiner konnte diesen Traum deuten. Und das Todesurteil war vom König schon ausgesprochen gesagt. Alle, die mir da immer ums Ohr säuseln mit ihren Wahrsagereien, mit ihren Sterndeutereien, alle Propheten, all dieses ganze Gesocks, alle in einen Sack rein und tot raufhauen. Das war das Todesurteil von König Nebukadnezar. Müsst ihr euch vorstellen, Daniel hatte dieses Todesurteil. Könnt ihr nachlesen in Daniel 2, meine ich. Und er geht auf seine Knie und sagt, hey, das lasse ich mir nicht bieten. Ich will wirklich meinen Gott anrufen. Ich möchte ihn anrufen und ich möchte, dass er eingreift in mein Leben. Das zweite war, okay, das war jetzt nicht Daniel direkt, der in den Feuerofen kam. Das war auch eine heiße Herausforderung. Ne? In einen Feuerofen, an dem die Menschen, die Freunde dort hineinworfen, schon umgefallen sind vor Hitze. Und Daniels Freunde, ja, zeig mir, das war jetzt nicht Daniel direkt, aber das waren seine engsten Freunde. Und das sagt man ja auch oft so, zeig mir deine Freunde, dann weiß ich, wer du bist. Ne? Und so können wir doch auch ein bisschen auf Daniel zurückverfolgen, weil seine engsten Freunde, die wurden in den Ofen geworfen, weil sie dieses Standbild nicht angebetet haben, was der König aufgestellt hatte. Er hatte gesagt, hier ist ein Bild und wir wollen nur, dass sich jeder diesen Götzen eigentlich beugt. Und diese drei Männer und auch Daniel, 100% sich, sie haben gesagt, nee, das machen wir nicht mit. Wir beugen uns nicht. Und sie mussten in den Ofen. Und was war? Drei Männer warf man in den Ofen hinein. Vier wurden gesehen. Und eines Göttern gleich steht da. Also man geht davon aus, dass es Jesus war, vielleicht persönlich selber oder ein Engel. Wir wissen es nicht genau. Wenn wir die Offenbarung sehen, könnte man auch wirklich sagen, es ist wie Jesus auf dem Thron, gleich einem Götterfunken, ja, wie er dort beschrieben wird. Vielleicht kam Jesus da direkt rein und hat ihn wirklich so diese Käseglocke, diesen Asbestsack übergestülpt und gesagt, hier, meine Leute, die sind geschützt. Da wird nicht ein Haar krumm. Und dann, die dritte Sache, die jetzt wieder persönlich Daniel anging, der König machte, also, oder die Minister vom König Nebukadnezar, die machten einen bösen Plan. Sie waren nämlich sehr neidisch, weil Daniel hatte wirklich Erfolg, er hatte Ruhm, er hatte Weisheit, das hat er alles von Gott bekommen. Und das zeigt auch sein Leben, er weiß das wirklich so von sich, diesen Ruhm und die Ehre, er sagt, das ist alles Gottes Sache. Ne? Und sie fassen diesen Plan zusammen, dass kein Mensch irgendetwas gebetet, kein Gott und kein anderer Gott und kein Mensch irgendetwas erbitten darf. Nur dem König dürfen Bitten vorgetragen werden. Und auch dort das Todesurteil für Daniel persönlich in die Löwengrube. Und das waren Löwen, die waren ausgehungert. Ja? Die waren einfach gefangen in der Grube. Um wirklich, das ist ein heftiges Todesurteil, ne, lebendig, bei lebendigem Leib aufgefressen werden. Und das war sein Todesurteil. Aber das Wunder passiert. Ihm wird nicht ein Haar gekrümmt und er sagt, ich bin es nicht. Es ist der Engel des Herrn war bei mir und hat den Löwen das Maul zugehalten. Überlegt mal diese Herausforderung. Erstmal dieses Todesurteil. Okay, das ging so alle an, aber dann wurde es persönlich. Seine besten Freunde sollten sterben im Ofen und dann sollte Daniel selber in die Löwengrube. Sind das Herausforderungen? Sind das Anfechtungen? Ich denke ja. Aber wir können wirklich an Daniel, deswegen habe ich ihn auch so rangenommen, an Daniel wirklich festmachen, was zeichnet ihn aus? Warum besteht er in diesen Versuchungen? Er hat seine Treue zu Gott behalten. Er hat es nicht schnell weggegeben, aus der Hand gegeben. Er hat es wirklich die Treue zu Gott behalten. Gesagt, Gott, es ist egal, was mir passiert. Ich stehe zu dir. Du bist der Gott, der mich errettet hat. Und du bist der Gott, der mich auch heute errettet. Und das ist ein Kennzeichen, was wir tun können, wenn wir in Versuchung sind. Ne? Dass wir ihm die Treue halten. Dass wir den Glauben an Gott nicht verlieren. Das ist das Wichtigste. Das ist eigentlich alles, dass wir unseren Glauben festhalten und sagen, Gott, du bist immer noch bei mir. Du bist immer noch wertvoll. Und ich bin immer noch wertvoll. Egal, was die Umstände jetzt sagen. Daniel sagt, ob unser Gott, dem wir dienen, uns aus dem brennenden Feuerofen zu retten vermag. Und er wird uns aus deiner Hand, o König, erretten. Oder ob nicht, es sei dir Kind, o König, dass dir deine Götter nicht dienen und das goldene Bild, das du aufgerichtet hast, nicht anbeten werden. Wir werden das nicht tun. Wir werden das nicht tun. Egal, was Gott jetzt tut. Ob er uns errettet oder nicht, du sollst nur wissen, König. Mein Gott ist der Gott, der rettet. Und das sagt er hier. Also die Treue zu Gott behalten, ja? Sich anderen mitteilen. Wir sehen dann, dass dieses Todesurteil oder diese Botschaft, ja, ihr sollt das Standbild anbeten, dass dieses Todesurteil ausgesprochen war. Und was machen die? Was macht Daniel und seine Freunde? Lass uns kurz lesen, Daniel 2. Was macht Daniel auf dieses Gesetz, ja? Ihr dürft keinen anderen anbeten, außer dieses Stadtbild. Daniel geht zu seinen Freunden. Hierauf ging Daniel in sein Haus und erteilte die Sache seinen Genossen Hanania, Misael und Asaja mit, damit sie von dem Gott des Himmels Barmherzigkeit erbitten möchten wegen dieses Geheimnisses, damit Daniel und seine Genossen nicht mit den übrigen Weisen von Babel umkämen. Das bezieht sich, glaube ich, auf diese Nachricht, dass keiner den Traum deuten konnte. Überlege ich jetzt gerade, ne? Der König hatte diesen Traum, keiner konnte es deuten und dann hat er gesagt, ihr Alte mit eurem Gesäusel, alle weg. Und darauf geht Daniel hin zu seinen Freunden und sagt, Leute, komm, ich teile euch diese Sache mit. Lass uns beten. Lass uns auf die Knie gehen. Lass uns beten, dass wir errettet werden. Und wir sehen, dass sie wirklich nachher in den Königshof gerufen wurden, dass sie zu Ministern berufen wurden, dass sie viel, viel Autorität bekommen haben. Und das ist für mich ein Kennzeichen von Daniel, wie er mit Herausforderungen umging. Er geht zu seinen engsten geistlichen Freunden und sagt, hey, mir geht's dreckig. Ich habe Herausforderungen. Und ihr auch mit mir zusammen. Lass uns auf die Knie gehen, lass uns Gott bitten und lass uns ihn hören, was er sagt zu dieser Situation. Amen. Das zweite gute Kennzeichen, Glaube an Gott, die Sache mit geistlichen Menschen teilen. Nicht nur rumsäuseln und rumleiden, ja, sondern wirklich sagen, hey, ich sag dir das, dass wir zusammen beten. Ja. Überleg mal, wir sind so schnell mit unseren Schlechten, mit unseren Herausforderungen, reden wir und machen alles so hoch. Und Gott will eigentlich gar nicht, dass wir das machen, sondern dass wir, natürlich, wenn du einen Schmerz hast oder so, du sollst das teilen, aber der Zielgedanke soll sein, hey, ich bete mit meinem Partner, ich bete mit meinen besten Freunden dafür, ich bete mit Leuten, die es mir anbieten, für die Situation. Das sollst du tun, oder du darfst es tun, es ist wirklich, die dritte Sache ist mit Gottes Eingreifen rechnen. Und das hat der Daniel gemacht. Er wusste wirklich, wem er dient, für wen er spricht. Und er wusste, Gott wird eingreifen. Er hatte dieses Vertrauen zu Gott. Daniel 6 lesen wir. Und als Daniel erfuhr, dass die Schrift aufgezeichnet war, ging er in sein Haus und er hatte in seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem hin. Und dreimal am Tag kniete er auf seine Knie und betete und lobpries vor seinem Gott, wie er vorher getan hatte. Diese Botschaft, dass keinem eine Bitte ausgesprochen werden dürfe, ging an ihm kalt vorbei. Er hat gesagt, ich mach's so wie immer. Dreimal am Tag gehe ich auf meine Knie und ich bete den Gott des Himmels an. Ich mache Lobpreis, egal was meine Umstände sagen. Ich gehe auf meine Knie und ich bete Gott den König an. Ich bete Jesus an für das, was er in meinem Leben getan hat. Und das darfst du tun in deinen Herausforderungen. Das sind Schlüssel wirklich, die uns helfen, in den Glauben geläutert zu werden, in diese Erziehung von Gott hineinzukommen. Ja, frag dich so, wie ist mein Gottesbild? Wie bin ich drauf, wenn ich Herausforderungen habe? Wenn es echt schief läuft? Wenn Leute mich ärgern? Wie geht's mir dann? Ich sag dir heute Morgen, Gott möchte, dass du im Glauben wächst und dass du deine Erziehung von Gott schätzen lernst. Diese zwei Sachen, wachse im Glauben und schätze diese Erziehung von Gott, weil er möchte dein Leben wirklich bereichern. Er möchte, dass du in keiner Wachstumsphase abspringst und sagst, es ist mir jetzt zu viel und Gott, du, das ist nichts. Sondern er möchte wirklich dich erreichen. Und so möchte ich einfach beten zum Schluss, ja? Herr, wir nehmen das so mit für heute, Herr, dass du wirklich gut bist, dass du gute Gedanken hast mit jedem hier von uns, Herr. Dass du uns nicht verwaist zurücklässt, sondern wirklich als deine Kinder ernst nimmst, Herr. Du erziehst uns durch unser Leben, Herr, durch unsere Umstände, durch dem, was wir stehen, Herr. Und dein Ziel ist immer rein, mehr Karat, mehr Liebe. Das ist dein Ziel mit uns, Herr. Ich möchte mich wirklich dich bitten, Herr, dass du uns hilfst dabei, in unseren Umständen, in unseren Herausforderungen wirklich den Blick zu dir zu heben. Wirklich die Treue zu dir zu halten und sagen, Gott, egal wie es jetzt weitergeht, ich halte zu dir, ich lasse dich nicht los. Ich teile mit anderen und sage, wir beten zusammen für die Sache. Wir gehen auf unsere Knie und beten. Und ich rechne mit dir, mit deinem Eingreifen, oh Gott. So wie am Beispiel von Daniel. Herr, und ich bitte dich, dass du uns wirklich daran erinnerst, dass wir das tun, dass wir jetzt nicht nur Hörer sind, sondern dass wir wirklich das tun, weil das wird uns wirklich in die Freiheit führen. Das wird uns wirklich lösen von Verdammnis und uns freisetzen zu einem Leben mit einem guten Vater, der es gut meint mit seinen Kindern. So segne ich jetzt einfach jeden hier in diesem Raum. Ich segne ihn wirklich mit dem Frieden Gottes, der höher ist als alle Vernunft. Und egal, was du durchmachst, wo du stehst, welcher Herausforderung du die Stirn bieten musst, denke an diesen Sonntagmorgen und denke und sag, ich will es machen wie Daniel. Ich will es machen wie Daniel. Ich lasse mich nicht abbringen. Ich gehe zu guten Leuten, die mir helfen. Und ich rechne mit Gottes Eingreifen. Amen. Amen. So seid echt gesegnet für diesen Tag und für die kommende Woche. Und denkt dran, ja? Es kommen Herausforderungen. Es ist nichts Abnormales. Es ist wie beim Wetter, ne? Dann kommt Tiefdruckgebiet über ein paar Wochen, jetzt fast schon ein bisschen zu lang. Und dann kommt auch wieder das Hoch. Aber so in diesem Tiefdruckgebiet wirklich den Blick hochheben und sagen, Gott, ich mach's wie Daniel. Wir haben jetzt vorhin gesungen, wie David mache ich es. Aber vielleicht kannst du dieses Lied einfach umtexten und sagen, wie Daniel mache ich es diese Woche. Herr, ich schaue zu dir. Amen. Gottes Segen.